Seht, die gute Zeit ist nah. Sie ist noch nicht da, sie ist nah. Das ist der Unterschied zwischen Advent und Weihnachten. Du hast es gerade so schön rausgearbeitet. Ich habe lange gebraucht, bis ich den Unterschied verstanden habe. Bis ich gemerkt habe, dass es eigentlich auch, oder dass es auch verschiedene Lieder für Advent und Weihnachten gibt. Advent ist ja die Zeit des Erwartens. Adventus, Ankunft. Da warten wir auf die Ankunft und an Weihnachten feiern wir die Ankunft von Jesus auf dieser Erde. Seht, die gute Zeit ist nah. Dafür habe ich einen besonderen Bibeltext ausgesucht, der auch sehr gut in die Adventszeit passt. Er steht im Philipperbrief im 4. Kapitel, die Verse 4 bis 7. Und er fängt schon sehr verheißungsvoll an. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Freut euch immerzu. Aber wenn ich so rumschaue, sehe ich nicht nur strahlende Gesichter. Aber in der Bibel steht doch, freut euch immer zu. Lange Zeit war das einer meiner Lieblingsverse. Ich heirate in Kyrio, so heißt das auf Griechisch. Das haben wir im Studium an die Wand geschrieben, also auf einen Zettel geschrieben und dann an die Wand geklebt. Damals gab es ja noch keinen WhatsApp-Status oder Insta, wo man solche Sprüche dann posten konnte. Nein, damals haben wir das noch ganz manuell an die Wand geklebt. Botschaften, die uns wichtig waren. Aber immer zu freuen, always look on the bright side of life, wenn ich ehrlich bin, nö. Warum strahlst du gerade nicht? Weil es eben nicht immer etwas zum Strahlen, zum Freuen gibt im Leben. Aber es geht hier nicht um die Freude am Alltag mit seinen Problemen und Herausforderungen. Auch nicht um die Freude an der Welt, obwohl ja beides auch immer wieder biblisch empfohlen wird. Freut euch im Herrn, so übersetzt Luther. Und so steht es auch wörtlich im Griechischen da. Aber fragen wir doch mal ganz praktisch, wie soll denn das gehen, sich im Herrn freuen? Hast du das schon mal gemacht? Es hört sich irgendwie so, ja, nach religiöser Verklärung an, sich im Herrn freuen. Deswegen ist die Übersetzung der guten Nachricht Bibel hier hilfreich. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Die Freude, die uns hier anempfohlen ist, hat also einen Grund. Und der liegt nicht in mir oder in dir selber, sondern der liegt alleine in Jesus. Und diese Freude, und das finde ich das Spannende hier, die hat auch nicht nur einen Grund, sondern auch eine Auswirkung. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Diese Freude, von der hier die Rede ist, die ist also nicht egoistisch. Ja? Die Welt geht den Bach runter, aber wir können uns freuen, weil wir Jesus haben. Nein, so ist es nicht gemeint. Auch nicht immer schön nett sein, immer schön lächeln. Welt ging verloren, aber wir haben nett gelächelt. Nein, auch das nicht. Es ist sogar noch ein bisschen schwieriger. Im Griechischen steht hier Epieikes. Das bedeutet zwar auf der einen Seite gütig und mild, freundlich, aber es ist außerordentlich schwer, es richtig zu übersetzen. Eigentlich ist es ein Begriff aus der griechischen Philosophie. Aristoteles sagt über diesen Begriff, der hier mit freundlich und gütig übersetzt wird, Epieikeia ist das, was gerecht ist und das, was manchmal besser ist als Gerechtigkeit. Aristoteles sagt, dass Epikeia das Gesetz korrigiert, wenn es sich dieses als unzulänglich erweist. Was hat das denn jetzt mit Freude zu tun? Was hat das denn mit Advent zu tun? Mir fällt dazu die Stelle aus dem Markus-Evangelium ein. Markus 5, Vers 20, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und er verdeutlicht es dann, ihr kennt das alles an Beispielen vom Töten, vom Ehebrechen, vom Vergelten und von der Feindesliebe. Also, das heißt, gütig sein, freundlich sein heißt, auf sein Recht zu verzichten, dem anderen entgegenzukommen, dem anderen Gutes wollen und Gutes tun. Also der Punkt mit der Freude ist soweit klar. Wir dürfen uns freuen, weil wir zu Jesus gehören, weil wir ihn kennen, weil wir wissen, dass er der Sieger ist, der trotz des Chaos in dieser Welt, trotz den Herausforderungen im Alltag, mein Leben und die ganze Welt in der Hand hält und zu einem guten Ziel bringt. Und weil er uns immer wieder Freude ins Herz schenkt. Und diese Freude macht uns nicht gefühllos unseren Mitmenschen gegenüber, egoistisch, sondern diese Freude wird aktiv und beginnt auch unseren Mitmenschen Freude zu bereiten. Sorgen. Es geht weiter. Der Herr ist nahe, macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Aber da sind wir doch schon wieder bei so einer Aufforderung. Macht euch keine Sorgen. Das kann Paulus ja leicht sagen, ja. Der hatte nicht mit steigender Inflation zu kämpfen, nicht mit Klimakrise, nicht mit Regierungskrise, nicht mit einem drohenden Dritten Weltkrieg und so weiter. Naja gut, er saß halt im Gefängnis und war bei Abfassung des Briefes schon verhört worden und wusste nicht, ob er hingerichtet oder freigelassen wird. Und der Bote, der diesen Brief überbringen wollte, wurde vor seinen Augen sterbenskrank. Gut, vielleicht ist es Paulus doch nicht so leicht gefallen, solche guten Ratschläge zu geben. Macht euch keine Sorgen. Und er gibt uns ja auch ein Rezept mit, wie wir das hinkriegen können, mit dem sich keine Sorgen machen. Wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Vielleicht sollten wir das öfter machen. Ich weiß nicht, ob das eine Fehlprogrammierung im Hirn ist oder so, aber zumindest mein Hirn arbeitet so, wenn was auf mich zukommt, fange ich erst mal an, mir Sorgen zu machen. Also wenn ich was sehe, fällt mir gleich ein, was schiefgehen könnte. Vielleicht hast du ja auch sowas schon mal erlebt. Dann fangen die Zahnräder an, was könnte passieren, wie könnte ich darauf reagieren und so weiter. Und Paulus sagt, stopp, bring mal deine Zahnräder im Hirn zum Stillstand. Richte den Blick weg von dem Problem auf Gott. Wendet euch in jeder Lage an Gott. Wir haben ein Ziel für unsere Sorgen. Ja, Paulus sagt ja nicht, macht euch keine Sorgen, es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Wenn wir ehrlich hinschauen, hatte Paulus auch immer wieder Grund zur Sorge. Und er schreibt das auch in seinen Briefen, was er sich alles für Sorgen macht, um die Gemeinden zum Beispiel, die er gegründet hat. Vielleicht gar nicht so sehr um seine eigene Zukunft. Da war er relativ gelassen im Gottvertrauen. Tragt ihm eure Anliegen in Gebeten, Fürbitten und voller Dankbarkeit vor. Das ist ein Punkt, über den ich stolpere. Dass wir unsere Anliegen vor Gott bringen sollen, da kann ich mit. In Gebeten, Fürbitten, alles okay, aber mit Dankbarkeit. Ich glaube, das ist so ein kleiner Tipp, der dem Ganzen eine andere Richtung gibt. Dass wir nicht nur sorgenvoll vor Gott kommen, sondern im Sorgen, dass wir an Gott richten, gleichzeitig Dankbarkeit mitbringen. Dankbarkeit, dass wir es abgeben dürfen und nicht mit uns rumschleppen müssen. Dankbarkeit, dass Gott sich drum kümmert. Klammer auf, ich staune immer wieder darum, wie groß Gott sein muss, dass er sich um all unsere Anliegen kümmert. Überleg mal allein, was dir gerade die 10 wichtigsten Anliegen, die du hast, in deinen Gebeten. Und dann überleg mal, wie viele Menschen auf der Welt leben, wie viel davon beten. Ich bin kein Rechenkünstler, aber es ist eine ganze Menge. Und Gott hat jeden Einzelnen im Blick. Er kümmert sich auch um deine Anliegen. Und ich glaube, wenn einem das mal so ansatzweise bewusst wird, dann ist das Grund auch im Sorgen voller Dankbarkeit zu sein. Übrigens ist dir aufgefallen, dass wir eine Kleinigkeit übergangen haben vor lauter Sorgen. Ganz klein steht es da, so wie nebenbei hingeworfen. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe, das ist, deswegen heißt die Predigt heute so. Seht, die gute Zeit ist nah. Deshalb kommt dieser Vers jetzt zum ersten Advent. Paulus selber hat am Beginn seiner Tätigkeit das Wiederkommen von Jesus ganz konkret sehr nahe erwartet. Er ist, so meinen viele Forscher, sich sicher gewesen, dass er das noch miterleben wird. Erst so langsam im Lauf seiner Briefe, seiner theologischen Entwicklung, kommt er zu dem Schluss, vielleicht ist es doch nicht ganz so nahe. Ja, und auch jetzt ist Jesus noch nicht wiedergekommen, oder? Gekommen, aber noch nicht wiedergekommen. Wir leben in dieser Spannung. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir immer wieder Advent feiern. Genau genommen ist Advent keine Zeit von Lebkuchen und Glühwein, sondern ursprünglich war der Advent eine Fastenzeit. Eine Zeit, wo man die ganze Spannung, die ganze Erwartung auf Jesus, das ganze Elend und die Not dieser Welt mit der Hoffnung auf Jesus verbunden hat und gewartet hat, dass er kommt. Und ich finde das gut, dass wir das immer wieder auch heute feiern, dieses Erinnerungsfest Advent. Und das ist kein Zufall, dass ganz viele adventliche Lesungen damit Zusammenhang zu tun haben, dass Jesus wiederkommt. Im Advent erwarten wir beides. Wir erwarten Weihnachten, das sichtbare Zeichen, Gott ist dieser Erde nah. Aber auch die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird. Diese Spannung, hey, du warst da, du hast uns gezeigt, wie Gottes Reich aussehen kannst. Du hast uns seine Liebe vorgelebt. Du hast dein Reich in uns schon angefangen zu verwirklichen. Aber du siehst, wie diese Welt aussieht. Du siehst auch in uns schon, dass dieses Reich noch nicht vollendet ist. Und diese Spannung ist Teil unseres Glaubens. Und ich bin dankbar dafür, dass wir das feiern, dass wir uns in Erinnerung rufen, Jesus wird wiederkommen. Und noch ein kleiner Hinweis. Ich mag das Griechische, weil es einfach manches deutlich zeigt. Im Griechischen heißt es, der Herr ist nahe, nahe heißt engys. Und da merkt ihr, das ist auch kein Zufall, das deutsche Wort eng. Ja? Jesus ist eng an meiner Seite. Es ist natürlich zeitlich gemeint, der Herr ist nahe, er wird bald kommen. Aber, und das dürfen wir glauben, da dürfen wir uns drauf verlassen, er ist eng an deiner Seite. Auch jetzt, auch wenn er noch nicht sichtbar und spürbar für alle wiedergekommen ist. Jesus ist da. Darauf dürfen wir vertrauen in all der Spannung und Sorge, in der wir heute leben. Unser Text endet mit einem dritten Stichwort, Friede. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich bin dankbar, dass am Ende so ein Zuspruch kommt. Frieden können wir gebrauchen. Jesus wird Friedefürst genannt. König des Friedens. Aber das ist nicht politisch gemeint. Das haben die Menschen damals schon gehofft und wurden enttäuscht. Und das wird auch heute leider bei uns nicht der Fall sein, der äußere Frieden. Obwohl rein theoretisch, wenn jeder Gottes Wort befolgen würde, müsste eigentlich auch Frieden auf Erden sein, wenn jeder ob groß, ob klein, ob mächtig oder nicht, seinen Nächsten genauso lieben würde wie sich selber, dann dürfte es eigentlich keinen Streit und keine Kriege mehr geben. Aber ihr wisst selber, das ist Theorie, das ist Wunschding. Der Friede, von dem Paulus hier redet, den er selber auch erfahren hat, das ist der Friede, den Gott schenkt. Und das fängt damit an, dass ich nicht mehr gegen Gott kämpfen muss. Gott ist heilig, er ist ohne Fehler, er ist vollkommen. Und ich, Mensch, ich habe Fehler. Ich lebe nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Ich lebe nicht nach seinen Geboten. Wir sind im ständigen Widerstreit, im Kampf miteinander. Aber Jesus bringt den Frieden. Er hat diesen Streit beendet. Er ist für unsere Schuld gestorben und hat den Weg zu Gott frei gemacht. Damit beginnt der Frieden in mir, dass ich Frieden mit Gott habe. Und es beginnt auch der Frieden mit mir in dem Sinn, dass ich mich annehmen kann, mit meinen Stärken und Schwächen, dass ich nicht mehr mit mir kämpfe. Und wir haben es gehört, leider oft nur theoretisch, es beginnt auch der Frieden auf Erden, der Frieden mit meinen Mitmenschen. Wenn Jesus sagt, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen, dann sagt er, dann gibt er uns damit eine klare Anweisung, wie wir den Frieden auf Erden schaffen können. Und das ist mir auch wichtig, dieser Frieden, der ist nicht Gleichgültigkeit. Welt ging verloren, aber ich habe meinen Seelenfrieden. Nein, so ist das nicht gemeint. Frieden ist nicht Passivität. Frieden schaffen heißt aktiv sein. Den Frieden, den Gott mir schenkt, den darf ich dankbar annehmen, aber ich darf ihn auch weitergeben. Ich darf anfangen, Frieden zu schaffen. Wenn du magst, kannst du Folgendes mitnehmen. Das Erste, Jesus schenkt Freude, auch wenn es nicht immer Grund zum Freuen gibt. Zweitens, mitten in deinen Sorgen ist Jesus dir nahe. Und drittens, Jesus schenkt Frieden, auch in unfriedlicher Zeit. Amen. Wir beten. Danke, Jesus, dass wir Advent feiern dürfen, dass wir eine Zeit haben dürfen, wo wir drüber nachdenken können, was wir erwarten, was uns Sorgen macht, worauf wir uns freuen, dass wir eine Zeit haben, wo wir uns auf dich vorbereiten dürfen. Danke, dass du uns trotz allem immer wieder Grund zur Freude gibst, dass du uns Frieden geschaffen hast und immer wieder neu gibst. Danke, dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen dürfen und dass du dich gut darum kümmerst. Wir bitten dich, dass du in dieser Adventszeit groß wird, dass du trotz allem Trubel, der herrscht, den können wir nicht abstellen, dass du unser Herz und unseren Kopf auf dich ausrichtest, dass du uns zu dir führst. Amen.